Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Bei uns sagt man da eigentlich auch guten Morgen. Schön. Vielleicht dann was noch. Ja, schön. Schönen Dank. Am Beginn möchte ich euch noch zwei Bücher vorstellen vom Büchertisch. Das hängt so ein wenig mit dem Thema immer zusammen, was wir heute Vormittag haben. Heute soll es uns um einen bestimmten Bibeltext gehen, den ich euch erklären möchte. Ein Buch habe ich mitgebracht, das heißt Jakobus und die Urgemeinde in Jerusalem. Das ist praktisch einerseits eine Biografie von Jakobus, dem wesentlichen Mann in der Gemeinde in Jerusalem, also in der ersten Gemeinde, und gleichzeitig so eine kurze Geschichte der Gemeinde Jerusalem von ihren Anfängen, also Pfingsten, bis immerhin zum Jahr etwa, also knapp vor dem 5. Jahrhundert, also 400 oder, im 4. Jahrhundert etwa. Man kann also einiges nachweisen, was da gelaufen ist. Und vor allen Dingen die erste Zeit ist natürlich ungeheuer interessant und spannend. Manche Dinge, mit denen haben wir heute noch zu tun, nämlich die Auseinandersetzung zwischen Leuten, zwischen Pharisäern, die sich in Jerusalem bekehrt haben, und Paulus und seinen neu entstandenen Gemeinden. Wie sind die überhaupt miteinander klargekommen? Das kann man also sehr gut hier nachlesen, wer sich so ein bisschen für die Geschichte interessiert. Das ist das Allerneueste, was gerade fertig geworden ist von mir. Ich arbeite eigentlich an so einer Chronik. Draußen liegt auch so ein Buch über die Chronik des Lebens Jesu. Und habe gemerkt, dabei brauche ich auch sehr viel Bibeltext. Und habe dann kurzerhand den Text nochmal übertragen ins heutige Deutsch. Und dann haben wir mal einen Versuch gemacht, wir stellen mal die ersten Texte schon zusammen. Das sind also die ältesten Briefe des Christentums, findet man hier drin. Eben vom Jakobusbrief, das ist der allerälteste, mit großer Wahrscheinlichkeit. Dann kommt der Galaterbrief, dann die Thessalonicher Briefe, die Korintherbriefe und der Römerbrief. Die findet man hier drin mit so kurzen geschichtlichen Einleitungen. Wen es interessiert, der kann sich das mal angucken. So, nun zum Thema. Den Brief, um den es mir jetzt geht, der ist von Paulus geschrieben worden im Jahr 60, und zwar von Rom aus. 3 Jahre zuvor war er in Jerusalem verhaftet worden, Paulus. 2 Jahre saß er in Caesarea im Gefängnis, obwohl die römischen Statthalter, 2 waren es in dieser Zeit, beide von seiner Unschuld überzeugt waren. Der eine wollte Bestechungsgeld herausschlagen, die ihm Paulus aber nicht gegeben hat. Und der andere war dann durch eine andere Sache gebunden und konnte ihn nicht freilassen. Schließlich wurde Paulus in einem sehr abenteuerlichen Gefangenentransport per Schiff nach Italien gebracht und dann nach Rom. Von dort saß er im Gefängnis, das heißt in der ersten Zeit nicht im Gefängnis, er hatte so eine Art Hausarrest. Er durfte sich ein Haus mieten, aber der Soldat, der ihn bewachte, den musste er natürlich auch mit versorgen. Und in dieser ersten Zeit schrieb er einen Brief an die Christen in Ephesus und Umgebung. Das war aber kein Bettelbrief nach dem Motto, mir geht's schlecht, schickt mir Geld. Überhaupt nicht. Sondern ein Brief, der von der Herrlichkeit Gottes erfüllt war. Die ersten 3 Kapitel in diesem Brief handeln von dem, was Gott uns geschenkt hat. Also womit Gott uns förmlich überschüttet hat, was die Gläubigen auch begreifen sollen. Das ist sein Anliegen dabei. Die Kapitel 4 bis 6 handeln dann von dem, wie man diese großartigen Dinge, die Gott uns gegeben hat, wie man das sozusagen im Alltag umsetzt. Wie das Wirklichkeit werden soll in unserem Leben. Und der letzte Teil vom Kapitel 6 spricht dann vom geistlichen Kampf. Der Text, über den ich heute zu euch sprechen will, stammt aus dem mittleren Teil des Briefes, aus dem praktischen Teil, der also von unserem Verhalten spricht. Und das ist Kapitel 5. Wer eine Bibel mit hat, kann das ruhig aufschlagen. Epheserbrief, 5. Kapitel. Und da findet man solche Formulierungen auch, das geht eigentlich schon im Kapitel 4 los. Ich lese mal den 1. Vers von Kapitel 4. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig, also verhaltet euch entsprechend der Berufung, die an euch ergangen ist. Oder Kapitel 5, Vers 2, wandelt in Liebe. Also es geht um unser Verhalten, ja, wie wir leben sollen. Kapitel 5, Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Vers 15, wandelt als Weise. Und damit wären wir schon bei unserem Text angelangt. Ich habe ihn auch den hier mal neu ins Deutsche übertragen. Das klingt dann so. Vers 15. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben nicht als törichte, sondern als weise Menschen führt. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr einander Psalmen zusprecht, indem ihr Loblieder und andere geistliche Lieder singt, indem ihr mit ganzem Herzen dem Herrn musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Wenn man den ganzen Text nochmal übersieht, treten vielleicht vier wesentliche Stichworte hervor, die man anordnen könnte in einem kreisförmigen Schema. Ich habe das mal gemacht hier auf der Folie. Dieser Text, also Epheser 5, er beginnt mit einer Aufforderung, es sind also Ermahnungen zum praktischen Christenleben und dennoch merken wir dabei etwas von der Gegenwart Gottes. Das gehört einfach zusammen, man kann das nicht trennen, denn Christsein verwirklicht sich gerade in unserem Alltag. Und Paulus lässt hier sozusagen auf die Christen einige Ermahnungen los. In Ephesus und ganzer Umgebung, der Brief ist damals auch rumgereicht worden an andere Gemeinden. Und er sagt, das Erste und Wichtigste ist ein wirklich sorgfältiger Lebensstil. Achtet auf euer Leben, das ist wichtig. Wie macht man das, ist die Frage. Und daraus ergibt sich nämlich die nächste Anweisung. Wenn man vernünftig leben will, muss man auch was mit seiner Zeit anfangen. Man muss die Zeit sinnvoll nutzen. Man kann sein ganzes Leben auch vergammeln oder vertändeln. Aber wie geht das wieder? Wie nutzt man denn seine Zeit sinnvoll? Was soll ich jetzt machen? Dazu gehört das Nächste, was also Paulus anweist, nämlich, dass man den Willen Gottes verstehen muss. Man muss begreifen, was Gott will. Ja, sonst kann man ja nicht das tun, was jetzt dran ist, was zur richtigen Zeit dran ist. Aber um den Willen Gottes zu verstehen, brauchen wir vor allen Dingen eins, und das wird der Schwerpunkt dann sein, auch in der Predigt, wir müssen mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Wie funktioniert das überhaupt? Und wir haben es vielleicht schon mitgekriegt beim Lesen, das ist eine sehr praktische Sache. Und wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, dann wird es auch wieder so sein, dass wir natürlich unser Leben so leben, wie es Gott gefällt, also sorgfältig leben. Und es ist also ein richtiges kreisförmiges Schema, in das man diese wichtigsten Aufforderungen hier in dem Text gut einordnen kann. Das erste Stichwort in unserem Schema, in unserem Text, heißt also Lebensführung. Eine genaue und sorgfältige Lebensführung. Ich habe es so übersetzt, achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Das sagt Paulus sozusagen vom Gefängnis aus. Er schreibt also zunächst über wunderschöne Dinge, die Gott uns gegeben hat und sagt so, wie sieht das jetzt bei euch aus? Ihr Christen, ihr wollt Christen sein, die anderen werden euch natürlich beobachten. Deswegen achtet darauf, wie ihr euer Leben führt. Achtet genau darauf. Der Gläubige soll also genau hinsehen, so dass er bei der Beurteilung der Dinge den Nagel auf den Kopf trifft. Er soll so viel Urteilskraft besitzen, dass er auch bei der geschicktesten Tarnung alles erkennen kann, dass er sozusagen den Betrug des Teufels und der Sünde oder auch manchmal der Reklame durchschaut. Man soll sich nicht einfach
gängeln lassen von allen möglichen, sondern Christen sollen in ihrem Leben die Dinge selber beurteilen, selbstständig beurteilen, sich das weder von Politikern vorschreiben lassen, noch von großen Konzernen mit ihrer Reklame oder solchen Dingen. Sie sollen ein eigenständiges Urteil haben. Das übrigens ist das, was den Machthabern aller Zeiten, also seit es Christen gibt, seit 2000 Jahren, ein großes Unbehagen bereitet hat, eben bei den Christen. Weil die sich immer eine innere Unabhängigkeit gewahrt haben und eben nicht alles gemacht haben, was die anderen erzählt haben. Sie haben selbstständig ihr Urteil getroffen und das getan, was sie für richtig hielten und verantworten konnten für Gott. Aber darauf kommt es auch an. Wir leben so, wie Gott uns das gesagt hat. Achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Also Christen sollen sich nicht so dumm wie möglich anstellen, sondern weise sein. Wir brauchen sozusagen Durchblick durch die Situation. Dafür hat Gott uns auch Gaben gegeben, selbstverständlich. Ich fange sozusagen jetzt mal bei der Aufzählung unten an. Das wäre als erstes unser Verstand. Das wäre als zweites Gottes Wort. Das wäre als drittes Gottes Geist. Um all diese Dinge geht es auch in unserem Text immer wieder. Also um zu verstehen, um Dinge zu durchschauen, sollen wir überlegen, also nicht gedankenlos durch die Welt marschieren. Wir haben die Möglichkeit, die Dinge zu durchschauen. Ich möchte das vielleicht mal deutlich machen an einem Beispiel. Es stammt aus der alten DDR und von daher weiß ich nicht, ob jemand sich da unbedingt auf den Schlips getreten fühlen muss. Aber es ist schon so, bevor ich eine Sache beginne, bevor ich meinen Arbeitsplatz wechsle, bevor ich dies oder jenes mache oder bevor ich eintrete in irgendeine Partei, damals in DDR-Zeiten war das zum Beispiel die Frage der FDJ. Für junge Christen war das immer eine spannende Frage, trete ich da ein oder nicht? Wenn nein, muss ich mit Nachteilen rechnen. Und jetzt wollen wir es einfach mal durchexerzieren an diesem einen Punkt. Also soll ich eintreten oder nicht? Und jetzt sagt mir mein Verstand. Mein Verstand sagt mir, die FDJ ist die Kampfreserve der Partei, so hat man das damals formuliert. Sie hat also eine atheistische Grundkonzeption und will ihre Mitglieder zu Atheisten und Marxisten erziehen. Ganz klar, das ist das eine. Als Christ ist das eigentlich ein Unding. Sagt mir schon mein Verstand, geht also nicht. Stopp. Mein Verstand sagt mir aber noch was anderes. Der sagt mir nämlich, dass es ganz gut wäre, einzutreten. Du brauchst ja nicht so genau mitzumachen, aber wenn du eintrittst, dann kriegst du eine bessere Lehrstelle, dann kommst du schneller voran, weil du ja immer mitgemacht hast im Sinne des Staates und der wird dich entsprechend fördern. Vielleicht kannst du sogar studieren. So war das halt damals in DDR-Zeiten, für die, die es nicht wissen, wie das war. Okay, das wäre das Erste. Ihr seht also, der Verstand an sich reicht noch nicht aus. Ist zwar schon eine gute Hilfe, ich habe immerhin zwei Alternativen. Jetzt müsste ich das, was ich gewonnen habe, an einem zweiten Kriterium prüfen, nämlich an der Schrift, an der Bibel. Was würde denn die Bibel dazu sagen? Die Bibel gibt mir Maßstäbe für mein Verhalten. Die sagt mir, was gut ist, was schlecht ist. Die weiß natürlich noch nichts von der FDJ oder so. Ja, konkrete Dinge. Das kann ich aber aus den Prinzipien der Bibel sehr gut folgern, wie ich mich verhalten könnte. Gottes Wort sagt mir, meine Heimat und meine Staatsbürgerschaft ist gar nicht DDR. Sondern eigentlich Himmel. Ich habe manchmal gedacht, wenn wir so in einem Heim waren, in Schmiedeberg zum Beispiel damals, und mussten immer so einen Zettel ausfüllen, Staatsbürgerschaft, wehe, wenn wir geschrieben haben, Deutsch. Wir mussten immer DDR schreiben. Und ich habe mir gesagt, eigentlich müsste ich ja schreiben, Himmel. Staatsbürgerschaft, Himmel, aber ich dachte mir, ein Polizist, naja, der wird das nie verstehen. Also wo das dann hinging, diese Zettel. Also haben wir dann doch brav DDR geschrieben. Aber die Bibel sagt mir, ich bin hier eigentlich ein Fremder in dieser Welt. Und ich habe keine Rechte in dieser Welt, sollte eigentlich auch den unteren Weg gehen, es wäre sinnvoll. Drittens, durch den Heiligen Geist, der auch in mir wohnt, empfange ich die Gewissheit, dass meine Entscheidung, den unteren Weg zu gehen, wirklich die richtige ist. Mein Gewissen bestätigt das meistens. So könnte es zum Beispiel gewesen sein. Das ist nur ein beliebiges Beispiel. Wir können alle anderen da einsetzen. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben nicht als törichte, sondern als weise Menschen führt. Paulus hat ja bewusst gesagt, weise Menschen, nicht kluge. Denn Klugheit ist sehr zweischneidig. Ihre Klugheit benutzen die meisten Menschen dazu, andere Menschen zu übertölpeln. Manchmal sogar zu betrügen, um Geld zu verdienen. Weisheit ist was anderes. Denn in der Bibel steht es so, der Anfang der Weisheit besteht in der Furcht Gottes. Im Verhältnis zu Gott. Menschen, die ganz andere Lebenszusammenhänge begreifen, die tiefer blicken. Das will Gott von uns. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Das ist die eine Seite, sozusagen die Entscheidung vor der Tat. Also wie entscheide ich mich richtig? Es sagt aber natürlich noch viel mehr aus. Es geht hier auch um die Lebensführung selbst. Ja? Achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Wie ihr es führt. Beides steckt hier drin. Das wäre jetzt zum Beispiel die korrekte Arbeitsweise in der Firma. Oder sagen wir in der Schule. Wir hatten ja gerade eine ganz ansehnliche Truppe hier vorn stehen. Was muss ich sagen? Von Faulheit oder so? In der Bibelschule bin ich ja Lehrer. Und da ist also einer der ersten Abendgestaltungen, die ich dort mache, Abendthemen, das lautet die Sünde der Faulheit. Für Bibelschüler ist das ganz heilsam, ganz am Anfang, weil sie doch auch eine Menge Hausaufgaben aufkriegen. Aber versteht ihr, auch für einen normalen Schüler kann Betrug nicht okay sein als Christ, oder? Also achtet darauf, wie ihr euer Leben führt. Ich kann mich noch erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat, ich glaube, war mein Lehrmeister, als ich damals gelernt habe, Maschinist für Dampferzeugung mit Abitur, weil es keine andere Möglichkeit für mich damals gab, das Abitur zu bekommen. Der hat gesagt, und Sie wollen Christ sein? Und da hatte ich auch eine krumme Sache gemacht. Das ist mir schon ganz gewaltig so reingefahren. Der war Kommunist und sowas, ja? Und Sie wollen Christ sein? Die wissen sehr genau, wie wir zu leben haben. Und der Herr legt auch wirklich Wert darauf. Dein Verstand sagt dir zwei Dinge, ja? So kommst du besser durch. Oder sagt dir, das will Gott. Du kannst sein Wort ja auch verstehen. Und eigentlich diese Weisheit, um die es hier geht, sagt mir, Mensch, guck doch mal ein bisschen weiter. Die Schüler ärgern sich zwar immer drüber, wenn der Lehrer sagt, ihr lernt doch nicht für uns, ihr lernt für euch. Das weiß ich, das kenne ich ja auch noch. Aber das stimmt ja wirklich. Später weiß man es dann und ärgert sich drüber, dass man Zeit hat verstreichen, dass man es dann später mühsam nachholen muss. Aber diese Weisheit, ich kriege die aus diesem Buch Gottes und kann tatsächlich viel für mich lernen. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben nicht als Törichte, sondern als weise Menschen führt. Und die Maßstäbe liefert uns Gott und sein Wort. Es gibt solche Maßstäbe, Wahrhaftigkeit, ja? Lüge und Heuchelei stehen einem Christen schlecht an. Reinheit, nicht nur äußerlich, sondern auch moralisch. Selbstlosigkeit, also nicht Selbstsucht, Selbstfindung, Selbsterfahrung oder wie die modernen Egoismen alle heißen. Fleiß, Langmut, Güte, Freundlichkeit, all diese Dinge, die die Bibel mal zusammenfasst unter Frucht des Geistes. So wirkt sich das im Leben eines Menschen aus, der den Heiligen Geist hat und der dem Heiligen Geist Raum lässt. Das ist ja unser Thema, wir kommen gleich genauer darauf. Das zweite Stichwort, das erste war also sorgfältig leben, bei der Entscheidung vorher, das gut bedenken vor Gott und auch mein Leben überhaupt. Das zweite also, die Zeit auskaufen. Gute und entschlossene Zeitausnutzung, so habe ich das genannt. Zeit ist schon ein von Gott anvertrautes Gut, aber darüber lässt sich ein trauriges Lied anstimmen. Wer hat denn schon Zeit? Zeit für Gott, Zeit für andere. Es ist ja fast unanständig, wenn heute ein Mensch zugibt, er habe Zeit. Du bist wohl nicht richtig ausgelastet, sagt man dann. Vor allen Dingen der Chef darf das nie hören. Man gerät also in den Verdacht der Leichtfertigkeit und, wie gesagt, des nicht ausgelastet Seins. Der ernsthafte Mensch von heute ist maßlos überanstrengt, beansprucht, gehetzt. Diese sinnlose Hetzerei fängt also nach Meinung der Schüler auch schon in der Schule an. Auch manche Eltern denken das so, ja, wo die Anforderungen immer höher geschraubt werden und hört dann beim ersten Rentenempfang auf, bei manchen allerdings erst nach dem zweiten Herzinfarkt. Ein Gedicht, das ist also besser eine Reimerei, sagt das so, ein älteres ist das schon, wie hinter fortgeweten Hüten, so jagen wir Termine nach. Vor lauter Hast und Arbeitswüten liegt unser Innenleben brach. Wir tragen Stoppuhren in den Westen und gurgeln abends mit Kaffee. Wir hetzen von Geschäft zu Festen und denken stets im Exposé. Wir rechnen in der Arbeitspause und rauchen 20 je Termin. Wir kommen meistens nur nach Hause, um frische Wäsche anzuziehen. Wir sind Tag aus, Tag ein im Traben und sitzen kaum beim Essen still. Wir merken, dass wir Herzen haben, erst wenn die Pumpe nicht mehr will. Natürlich hat der Gläubige auch nicht mehr Zeit als die anderen. Auch er muss im Tempo der Zeit arbeiten. Aber irgendwie kann er seine Arbeit mit ruhigem Herzen tun. Er muss es jedenfalls nicht, große Teile seiner Kraft in der Überwindung sinnloser innerer Spannungen vergeuden. Das muss er nicht. Das griechische Wort, was hier für Zeit gebraucht wird, meint allerdings nicht diese ständig ablaufende Zeit, die man in Sekunden, Minuten, Stunden und so weiter rechnen kann, messen kann, dafür gibt es ein anderes Wort, sondern hier meint es eigentlich den Zeitpunkt, die innerlich qualifizierte Zeit. Und hier ist also die Situation gemeint, in die ich geführt werde. Bei einem Abend habe ich das schon mal kurz erwähnt. Und Vers 16, also könnte man so übersetzen, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Um das tun zu können, die Gelegenheiten zu nutzen, muss man natürlich in ständiger Verbindung mit Gott bleiben. Wir werden viele Chancen von Gott bekommen. Und manchmal weiß es genau. Das hat bestimmt jeder Christ schon mal erlebt. Eigentlich müsste ich jetzt, oder hätte ich jetzt das und das sagen sollen, dann war es schon meistens vorbei. Ja, man wusste, das ist eine Chance, aber man hat sie dann doch verstreichen lassen, leider. Gott gibt viele gute Gelegenheiten und deswegen kommt es nicht nur auf eine gute Zeitausnutzung an, also dass ich möglichst viel reinpacke in eine Zeit, sondern auch auf eine entschlossene Zeitausnutzung. Manchmal muss ich die Gelegenheit packen, ja, ich muss mir sozusagen einen Ruck geben, ja, jetzt mache ich es. Das, was Gott will. Nutze die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Wir werden jetzt von der zweiten Station automatisch zur dritten hingeführt, denn wie geht das? Woher merke ich denn, ob das Gottes Willen entspricht? Und deswegen also Gottes Willen verstehen. Hier interessanterweise spielt wieder mal unser Verstand eine wichtige Rolle. Also den muss man nicht abgeben, wenn man in die Kirche geht, den Verstand. Im Gegenteil, man soll ihn gebrauchen. Das will Gott. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Vers 17 hier, laut der Elberfelder Übersetzung. Oder, wie ich es wiedergegeben habe, seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Also verstehen, einsehen, begreifen, was der Wille Gottes ist. Das ist zunächst eine Sache unseres Verstandes und vieles wird durch ganz einfache Überlegung klar. Wenn man zum Beispiel vor der Alternative steht, es wird ein spannendes Fußballspiel übertragen im Fernsehen oder es ist Bibelstunde. Ja, was könnte da wohl der Wille Gottes sein für mich? Da muss ich doch wohl nicht extra eine große Vision bekommen. Oder ich bin im Supermarkt einkaufen und habe gerade gemerkt, oh Mann, ich habe Geld vergessen. Naja, vielleicht war es eine Führung vom Herrn, ich kann das mal so mitnehmen. Ja, wäre denn das wohl der Wille Gottes, ist es Schwachsinn, ja, so zu denken. Nein, die Bibel hat Maßstäbe. Die stehen drin und die gelten. Und jeder, der seinen Verstand halbwegs beieinander hat, der weiß auch, wie er entscheiden muss. Der weiß es selbst. Du musst jetzt nicht erst, weißt du, was für Veranstaltungen machen, um Gottes Willen rauszukriegen. Du weißt das schon, was Gott da will. An vielen Stellen. Versteht, was der Wille Gottes ist. Das brauchen wir für unseren Alltag. Sonst kommen wir nicht weiter.
Aber schließlich, und das ist der letzte Punkt, der uns noch ein bisschen gründlicher beschäftigen soll, Gottes Willen verstehen, das führt dazu, ich brauche Verbindung zu Gott. Und Verbindung zu Gott, sagt die Bibel, schafft uns der Geist Gottes, den wir in dem Moment unserer Wiedergeburt, unserer Bekehrung, Wiedergeburt empfangen. Der Geist Gottes, der uns auch deutlich macht, du bist ein Kind Gottes. Ja, wir empfangen das als Heilsgewissheit, so sagen wir manchmal dazu. Das geht also schon am Beginn unseres Glaubenslebens los. So, aber manchmal merken wir es auch bei manchen Christen, da scheint es einfach nicht weiterzugehen. Und man merkt also, die fallen in alte Gewohnheiten zurück von früher. Wo ist denn nun der Heilige Geist? Wo sieht man denn Gott in ihrem Leben? Und das sieht oft sehr trübe aus. Deswegen ist hier eine ganz deutliche Aufforderung von Paulus, werdet mit dem Geist erfüllt. Die Elberfelder übersetzt es so, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Oder, wie ich es hier wiedergegeben habe, betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Man hat nichts mehr dann. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ich meine, wenn man voll werden will, muss man vorher leer sein. Und wenn wir uns an anderen Dingen berauschen, also voll des süßen Weines bzw. des kalten Bieres sind, dann können wir nicht gleichzeitig voll Heiligen Geist sein. Das geht nicht. Es geht nicht. Definitiv. Berauscht euch nicht mit Wein, steht hier. Manche, die dann super schlau sein wollen, sagen, naja, okay, also Bier darf ich trinken. Und Schnaps auch. Steht ja bloß von Wein hier. Das ist aber, das hängt zusammen mit der griechischen Sprache, die gemeint ist, also wenn man es jetzt vom Sinn her genau übersetzt, betrinkt euch nicht, das meint es. Ein Grieche hat kein Wort dafür, für betrinken, ja. Betrinken, das meinen wir niemals mit Wasser. Ja, aber wenn ein Grieche sowas sagen würde, betrinkt euch nicht, dann muss er hinzufügen, mit Alkohol natürlich. Ja, denn vom Wasser kann man in diesem Sinn nicht betrunken werden, höchstens wenn man also, naja, dann zu viel schluckt und dann stirbt. Aber das ist eine andere Sache. Das meint das Trinken. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Erfüllung und Leben im Heiligen Geist. Wie kann das eigentlich passieren? Es muss natürlich das andere weggetan werden. Ich darf mich ja nicht an anderen Sachen berauschen. Ob das Alkohol ist oder vielleicht auch noch ganz andere Dinge. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Positiven. Was will denn Gott eigentlich von uns? Ich will deswegen ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, weil es ja so viele Verrücktheiten gibt, die auch in der Christenheit manchmal gepredigt werden. Was ist denn das nun mit dem Geist erfüllt sein? Muss ich da ganz tolle Gefühle haben? Welche Erfahrung muss ich denn da machen? Was sagt hier die Schrift? Da müssen wir ein bisschen genauer hingucken und sogar ein wenig Grammatik studieren, sozusagen. Also keine Angst, Grammatik ist eines der Fächer, die in der Schule am wenigsten geliebt werden. Auch deutsche Grammatik. Wir hatten mal einen bei uns, einen Bibelschüler, der wollte auch Griechisch lernen. Und der ist also total gescheitert dran, nicht an den Vokabeln oder so, sondern an der deutschen Grammatik. Der hat die deutsche Grammatik nie begriffen. Der war damals stinkend faul, das war vor seiner Bekehrung noch, danach. Und der ist also echt daran gescheitert. Der wusste also nicht, wie das ist mit den Fällen und was es überhaupt bedeutet, Vergangenheitsform oder Gegenwart oder Zukunft und so. Ich will euch nicht damit belästigen, ich sage euch einfach das Ergebnis. Werdet mit dem Geist erfüllt. Die grammatische Form dieses Wortes aus dem Griechischen besagt dreierlei. Und das ist jetzt schon das Ergebnis. Erstens, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist soll fortwährend geschehen. Immer wieder, also nicht nur ein einziges Mal, sondern eigentlich jeden Tag wieder. Immer wieder neu. Es ist nicht eine einzige Erfahrung, etwa wie es manche von den charismatischen Truppenteilen im christlichen Lager sehr stark propagieren, dass das sei die Geistestaufe, das stimmt nicht. Wenn man also den Begriff Geistestaufe verwenden will, dann wäre der die Ersterfahrung mit dem Heiligen Geist praktisch bei unserer Wiedergeburt. Hier ist was anderes gemeint, das muss immer wieder geschehen, jeden Tag.
Das sagt die grammatische Form, das ist also im Griechischen ein Präsens, und der hat im Griechischen diese Funktion. Das musst du immer wieder, das muss immer wieder geschehen. Zweitens, werdet mit dem Geist erfüllt ist eine Passivform. Passiv bedeutet also die Leideform, so hat man es in den kleineren Klassen gelernt. Also das passiert an mir, ich kann es gar nicht machen. Es passiert an mir, dass ich mit dem Geist erfüllt werde. Und das Dritte, was man aus dieser grammatischen Form folgern kann, ist, es ist ein Befehl, ein Imperativ, passiv. Das heißt, ein Befehl, aber naja, das kann ich ja gar nicht machen. Einerseits wird es mir befohlen, du bist dafür verantwortlich, du musst es tun. Andererseits kann ich es gar nicht tun. Das ist, scheint ja ein richtiger Widerspruch zu sein. In der Grammatik funktioniert das aber, das geht. Präsens, Imperativ, Passiv sozusagen. Also, du bist dafür verantwortlich, wenn du nicht mit dem Geist erfüllt bist. Das soll bei dir jeden Tag geschehen. Du sollst diese Verbindung mit Gott haben. Man könnte es so vielleicht wiedergeben, füllt euch immer wieder, indem ihr es an euch geschehen lasst. Du kannst es zwar nicht selber machen, du kannst es aber verhindern. Das ist oft so im geistlichen Bereich. Ich kann das nicht erzeugen, aber ich kann es blockieren. Das Gute, das kommt von Gott. Aber Gott vergewaltigt uns niemals, sondern er achtet immer unseren Eigenwillen. Und sagt, wenn du nicht willst, dann ist zu. Deswegen sind wir dafür sehr stark verantwortlich. Aber ich fand es interessanterweise so, dass dieser Satz an dieser Stelle ja noch gar nicht zu Ende ist. Er geht bis Vers 21. Das ist im Griechischen ein einziger Satz. Und ich lese ihn jetzt nochmal im Zusammenhang, so wie man ihn eigentlich übersetzen müsste. Ich habe also versucht, das in der modernen Version einerseits zu bringen, aber andererseits auch den Zusammenhang mal zu zeigen, der in vielen Bibelübersetzungen unterbrochen ist. Also, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr einander Psalmen zusprecht, indem ihr Loblieder und andere geistliche Lieder singt, indem ihr mit ganzem Herzen dem Herrn musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Fünf Dinge könnten wir, sollten wir beachten. Die grammatische Form ist die eines Partizips. Wieder so ein verrücktes Wort. Partizip bedeutet, praktisch hier werden zwei Verben, zwei Tätigkeiten in Beziehung gesetzt. Ja, wir haben es vorhin gesehen, die beiden Mädchen. Die eine hat Gitarre gespielt und auch gesungen. Sie hat also zwei Dinge gleichzeitig gemacht. Ja, sie sang, so kann man so ausdrücken in der Sprache, sie sang und spielte Gitarre. Okay, das klingt noch einigermaßen gleichzeitig. Sie sang, indem sie Gitarre spielte. Oder ganz altmodisch, Gitarre spielend sang sie. Ja, so hat man das früher ausgedrückt. Das ist ein Partizip. Im Englischen ist das sehr häufig. Ja, jeder, der Englisch lernt, weiß, da muss man also ständig mit solchen Sachen umgehen. Das meint also, zwei Dinge geschehen gleichzeitig. Oder sie geschehen nacheinander, das kann man dann entsprechend ausdrücken. Hier ist das auch gemeint. Und das ist das Interessante. Wer also Griechisch kann, der kann das also gut verfolgen in der griechischen Bibel. Es sind Partizipien der Reihe nach bis tatsächlich zu dem 21. Vers. Also, werdet mit dem Geist erfüllt. Und indem ihr gleichzeitig das und das und das tut. Das hat also zwei ganz interessante Folgerungen. Nämlich, wenn ihr das tut, habt ihr Raum für den Heiligen Geist. Und wenn Gottes Geist euch erfüllt, habt ihr Raum für diese Dinge. Das ist interessant. Schauen wir uns das an. Erstens, was sollen wir also tun? Wie werden wir denn nun mit dem Geist erfüllt? Indem ihr geistlich redet. Geistliches Reden ist das Erste. Die Elberfelder übersetzt es so, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Wenn Gläubige zusammen sind, reden sie. Reden sie auch manchmal über geistliche Dinge. Aber manchmal ist unser Reden auch so extrem, dass es alles Geistliche vertreibt. Die Qualität geistlichen Redens. Ja, ich habe mich verblüfft, in der Elberfelder erst steht das so, ja, indem wir zueinander in Psalmen, Lobliedern reden. Sollen wir bloß Lieder zitieren jetzt, wenn wir miteinander reden? Das wäre natürlich dumm. Das ist offensichtlich nicht gemeint. Aber jeder weiß, schreien, schimpfen, ähnliche Dinge, das vertreibt den Heiligen Geist. Dein Reden muss eine geistliche Qualität haben. Wenn du zu Hause deine Frau anschreist, brauchst du nicht zu denken, dass du vom Geist Gottes erfüllt bist. Bild dir nicht so einen Schwachsinn ein. Nichts vertreibt den Heiligen Geist leichter. Nicht, dass er gänzlich von uns weg wäre, aber er wird praktisch ganz stark beeinträchtigt. Durch ungeistliches Reden, durch Schimpfen, durch, dass man an die Decke geht oder sonst wie. Man kann es auch anders wiedergeben in dieser neueren Version. Man kann es so verstehen, also dass es erste gemeint ist, einander Psalmen zusprechen. Das ist noch eine ganz andere Sache. Und da vollzieht sich das mehr im Raum der Gemeinde. Einander Psalmen zusprechen, das ist äußerst wichtig. Zum Beispiel, wenn jemand sehr schwer krank ist. Dass ein anderer, der ihn besucht, dass er nicht über alles Mögliche redet. Manchmal kann der Kranke gar nicht mehr reagieren. Er nimmt gar nichts mehr auf. Also, nein, er nimmt noch viel auf, aber er kann nicht mehr antworten. Es ist ein ungeheurer Segen für solche Menschen, wenn man ihnen Psalmen auch liest. Oder wenn man jemand, der richtig mutlos ist, wenn man ihm ein Psalmwort zum Beispiel zuspricht. Bei uns in Hammerbrücke haben wir in der Bibelstunde jetzt die Psalmen mal angefangen. Wir wollen das nicht ganz durchmachen, aber ich bin tatsächlich verblüfft jedes Mal, was da für eine praktische Botschaft drin steckt. Sehr realistisch. Und was wirklich unser Glaubensleben im Alltag ausmacht, das ist also eine ganz erstaunliche Sache. Also sprecht einander Psalmen zu, das kann ein ungeheurer Trost sein. Manchmal für jemanden in einer schwierigen Situation, manchmal nur ein Vers. Die Alten früher, die so den alten Konfirmationsunterricht noch hatten in der Kirche, die haben also viele Lieder auswendig gelernt. Lieder von Paul Gerhardt zum Beispiel. Und das ist oftmals weiter nichts als sozusagen übertragene Psalmen. Und die haben also Menschen schon derartig viel geholfen. Geistliche Lieder. Das wäre das Nächste, geistliche Lieder singen. Man kann es in dem einen zusammenfassen, man kann es auch extra nochmal nehmen. Indem ihr Loblieder und andere geistliche Lieder singt. Singen schafft wirklich Raum für den Geist Gottes. Und singen ist deswegen in der Gemeinde unverzichtbar. Noch schöner wäre es, wenn man auch zu Hause singt, wenn man kann. Und nicht bloß die Technik singen lässt. Oder irgendwelche frommen oder mehr oder weniger frommen Stars. Lasst uns doch selber singen, Leute. Das ist so schön und wichtig. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Das Sprichwort hat schon einige Wahrheit. Natürlich, böse Menschen haben manchmal doch Lieder. Die haben böse Lieder. Es gibt auch sehr böse Lieder. Man kann nicht alles singen. Es kommt also durchaus auf die Art unserer Lieder an. Deswegen steht hier was von geistlichen Liedern. Von Liedern, die eine geistliche Qualität haben. Singen ist für Gläubige wichtig. Das schafft irgendwie auch in mir Raum. Ich meine damit nicht, dass man jetzt unbedingt Stimmung machen muss und die Leute aufputscht und die denken, jetzt sind wir in Stimmung und jetzt singen wir immer toller und jetzt klatschen wir noch und jetzt trampeln wir noch und jetzt stehen wir auf und jetzt springen wir an die Decke und dann ist der Heilige Geist in uns. Leute, dann ist ein Gefühl in euch, das kann man erzeugen. Aber trotzdem, das Singen hat eine wichtige Bedeutung für uns, auch für unser Gemeindeleben und sogar das Musizieren. Singen und Spielen steht hier, das meint wirklich nicht mit Bauklötzern spielen, sondern das meint Musizieren. Aber bitte, steht hier, von ganzem Herzen dem Herrn. Ich habe das beobachtet, ich habe ja früher in der ersten Zeit meines Dienstes Jugendarbeit gemacht und Bands und sowas war ja immer schon große Mode. Die meisten haben einen sehr guten Anfang gemacht. Aber irgendwann ist es abgerutscht. Am Anfang, man wollte wirklich dem Herrn singen. Dem Herrn spielen, alles für den Herrn machen, dass er wirklich geehrt wird. Aber dann kam immer mehr Beifall, manche wurden immer besser. Und es ist auch schön, angenehm, den Beifall selber zu kriegen. Das seht ihr? Und es rutscht was weg. Man musiziert dann um des Musizierens willen, nicht mehr um des Herrn willen. Und da verliert man geistliches Leben, es geht kaputt. Man kann also auch christliche Stars gut beobachten. Bei manchen geht das geistliche Leben fast rapide zugrunde. Am Anfang war es super. Die waren für viele Menschen zum Segen. Jetzt singen sie noch interessante Lieder, die man halt konsumiert, wie viele andere auch. Und ihr eigenes geistliches Leben ist kaputt. Werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr zueinander in Psalmen, Liedern, geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Ich bleibe jetzt mal bei der alten Übersetzung. Das kann man also alleine tun, das kann man aber auch gemeinsam tun. Von daher spielt das in der Gemeinde auch schon eine wichtige Rolle, unser Singen. Wir wollen das nicht vernachlässigen. Jetzt kommt was, das gilt sehr persönlich. Indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt. Danksagen macht Platz für den Heiligen Geist. Dem Herrn danksagen. Ich habe das mal gehört auf einer Rüstwoche in Leipzig war das, von irgendeinem Bruder damals, der, ich weiß nicht mehr, worüber er gesprochen hat, er hat es empfohlen, man sollte eigentlich jeden Tag 10 Gründe sagen, Gott sagen, für die man dankt. Also, die meisten haben 10 Finger, also kann man ganz gut abzählen, 10 Gründe zum Danken. Das ist eine super Sache. Ich mache das seitdem. Und man kann sich immer wieder mal was Neues einfallen lassen. Es verändert mein Leben, meine Einstellung. Ich fange den Tag an, indem ich Gott danke. Und ich gebe mir die Mühe, wenigstens 10 Gründe zu finden, wofür ich danken kann. Du könntest natürlich auch 20 Gründe finden, worüber du dich ärgern könntest. Aber fang doch mit den anderen an. Ja, Raum haben für Gottes Geist. Gottes Geist ist sehr empfindlich, wenn ich es mal so sagen darf. Er zieht sich leicht zurück. Du kannst ihn beleidigen. Du kannst ihn betrügen. Und deswegen sind solche Dinge so wichtig. Und Paulus hat das so geschrieben. Aus dem griechischen Original geht das sehr deutlich hervor. Also werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr das tut. Indem ihr Psalmen zusprecht. Indem euer Reden überhaupt eine geistliche Qualität hat. Indem ihr geistliche Lieder singt. Indem ihr von ganzem Herzen dem Herrn spielt auch. Für den Herrn spielen, falls ihr es also musikalisch entsprechend seid. Übrigens, das kann man auch übersetzen, im Herzen. Also, ich dachte, das ist für den Unmusikalischen. Im Herzen kann man das auch, ja? Da hören es die anderen nicht. Oder wenn du alleine im Auto fährst, kannst du auch lauthals singen und alles sowas machen. Also man kann das so oder so wiedergeben, ist egal. Es ist, passt für alle letztlich. Aber jetzt, sei dankbar. Trainiere dich in Dankbarkeit. Und Gottes Geist hat viel mehr Raum in dir. Das muss man lernen. Alle Zeit für alles danken, das muss man auch trainieren. Das geht manchmal schwer. Das ist kein Zaubermittel. Ja, das ist, wo man ärgert sich über was und dankt dann trotzdem. Das muss ehrlich sein, was ich tue. Das Letzte. Da wundert man sich. Ich habe mich auch gewundert, warum man hier in der Elberfelder gerade dazwischen einen Absatz gemacht hat. Im Griechischen ist es eindeutig, das gehört dazu. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Das widerspricht unserem egoistischen Wesen so stark wie fast nichts. Ich will immer der Erste sein. Ich will bestimmen, wo es lang geht. Mein Wort gilt. Und ich setze mich durch. Egal, ob Mann und Frau und was es auch für Verhältnisse gibt. Hier steht das Gegenteil. Ordnet euch einander unter in der Furcht vor Christus. Unterordnen heißt einfach, sich unter etwas stellen. Die grammatische Form wiederum macht deutlich, dass es sehr darauf ankommt, dass dieses Unterordnen freiwillig geschieht. Hier sind also nicht die angesprochen, die andere unterdrücken wollen. Hier steht nicht da, unterdrückt andere und fordert Unterordnung. Nein, hier steht, ordnet euch einander unter. Es gibt soziologische Strukturen, so könnte man das nennen, was dann im Nächsten aufgezählt wird. Und da sagt Paulus, wie das praktisch passieren soll, in den Einzelheiten. Aber erstmal gilt generell. Und ich will es anwenden, guck mal, ein Jugendlicher, der ständig im Streit mit seinen Eltern ist, der wird nichts von der Fülle des Geistes spüren, mit Sicherheit nicht. Wenn er es glaubt, dann hat er bloß ein Gefühl, dann putscht er sich vielleicht auf, aber das ist nicht Gottes Geist. Eine Frau, die sich ihrem Mann nicht unterordnet, soll niemals denken, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Aber wenn sie sich darunter stellt, wird sie den Herrn in einer Weise erleben, wie sie das bisher noch nie gekannt hat. Es gibt sehr klare Anweisungen Gottes und die Anweisungen Gottes sind vernünftig. Die sind überhaupt nicht töricht. Ich schade mir immer am meisten, wenn ich es anders machen will, weil ich glaube, es geht besser. Es geht aber nicht besser. Man muss es ausprobieren. Es ist ganz praktisch und einfach. Also, indem du dich unterordnest, indem du Dank sagst, indem du in deinem Herzen singst und spielst und geistlich redest, bleibst du mit dem Geist erfüllt und damit wäre unser Kreis geschlossen. Erfüllung und Leben im Heiligen Geist. Du musst also nicht irgendwo einen super Kick erleben, geistlich gesehen, Du musst nicht irgendwo hinfahren zu einer tollen Konferenz und da kriegst du eben das, was du vorher nie hattest. Man weiß, was du da kriegst.
Der Heilige Geist oft sehr unwahrscheinlich. Es ist eine viel nüchternere Sache. Erfüllung und das Leben im Heiligen Geist, das hängt zusammen mit meiner Lebensführung. Dass wir die Zeit auskaufen, dass wir Gottes Willen verstehen, dass wir mit seinem Geist erfüllt sind und ganz praktische Dinge entsprechend tun. Und das wirkt sich ja wieder, das haben wir ja gerade gesehen, das sind praktische Dinge, die wirken sich auf unsere Lebensführung aus. Ob ich ein dankbarer Mensch bin oder einer, der immer meckert. Was für einer bist du? Das wird sich auswirken auf den unteren Weg zu gehen und Gott zu bitten, dass er das recht macht, auch wenn du dich im Unrecht fühlst. Man macht starke Erfahrungen mit Gott, gerade auf diesem Weg. Ich weiß, das ist unmodern. Aber immerhin, das, was die Bibel sagt, das hat sich, also was das Neue Testament sagt, hat sich seit 2000 Jahren bewährt und immer wieder bestätigt. Die neueren Ideen sind oft sehr kurz. Zum Schluss, ich lese es nochmal. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben nicht als Törichte, sondern als weise Menschen führt. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr einander Psalmen zusprecht, indem ihr Loblieder und andere geistliche Lieder singt, indem ihr mit ganzem Herzen dem Herrn musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Gott